Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.
Wenn man überstürzt, die Tasche packen und verschwinden muss, nicht weiß, ob man je wieder zurückkommen kann oder ob man bleibt, wo auch immer, aber definitiv woanders als hier, was packt man in so eine Tasche? Welche Erinnerungen trägt man mit sich? Wie startet man eigentlich ein komplettes Leben woanders von vorn? Herzlich willkommen zum Podcast Literatur und Politik von der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Und da sprechen wir diesmal über Flucht. Und zwar über die Flucht nicht nach, sondern die Flucht aus Deutschland. Drei zumindest teilweise geglückte Fluchtgeschichten von drei besonderen Frauen im Zweiten Weltkrieg werden Sie hören in dieser Ausgabe. Mein Name ist Bianca Schwarz und die Geschichten erzählt Anna Farrocki. Herzlich willkommen.
Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Anna Farrocki, Sie sind Filmemacherin, Sie sind Zeichnerin und von Ihnen liegt die Graphic Novel Die Andersdenkerinnen vor. Da geht es um drei herausragende Frauen des letzten Jahrhunderts, die allesamt durch die Nazi-Diktatur zu Entrechteten wurden, zu Flüchtenden wurden. Da geht es um die Bibliothekarin Helene Nathan, die Schriftstellerin Anna Segers und die Philosophin Hannah Arendt. Und damit starten wir jetzt sofort rein. Sie haben ja in künstlerischen Projekten mit Geflüchteten gearbeitet, in Brandenburg und in Berlin. Und diese Zusammentreffen haben dann dazu geführt, dass sie Fluchtgeschichten erzählen wollten aus Deutschland, aus der Vergangenheit. Und die setzen sie jetzt in dieser Graphic Novel auch nochmal in Zusammenhang mit der heutigen Realität. Wenn ich jetzt zu diesem ursprünglichen Kern zurückgehe, zu diesen Projekten, die sie hatten, gab es da ein Gespräch, das Ihnen besonders eindrücklich in Erinnerung geblieben ist?
Ich glaube, es gibt sehr viele, weil die Menschen sehr viel zu erzählen haben. Aber an eine Geschichte denke ich sehr häufig. Es ist die Geschichte von Lana, eine Frau aus dem Irak, eine Kurdin. Und sie ist mit ihrem Mann und sehr kleinem Jungen geflohen über das Mittelmeer und hat sehr detailliert und sehr emotional ihre Geschichte geschildert, hat uns sehr viele Details wissen lassen, sogar über Preise und wie man Schmuggler überzeugt und wirklich über sehr kleine Sachen.
Also die Preise für den Schmuggel, darüber haben Sie mit ihr gesprochen.
Mhm. Genau.
Können Sie eine Zahl nennen noch?
Damals waren das 1000 für ein Kind und 1200 für einen Erwachsenen, was für die Menschen unerschwinglich war. Viele haben ihre Eltern gebeten, ihre Häuser zu verkaufen. Die Familie hat in Österreich auf der Flucht ihr Telefon verloren, es wurde ihnen gestohlen. Da waren alle Bilder und Erinnerungen an das Leben davor und an die Flucht drauf. So hat sie alles verloren, was für sie von wirklichem Wert war. Das hat uns sehr berührt. Wir haben dann in einem weiteren Projekt mit einer Schulklasse Zeichnungen über diese Fluchtgeschichte gemacht und sie zu einem Film verarbeitet, um ihr das wenigstens symbolisch zurückzugeben. Und sie hat dann selber auch ihre Geschichte nochmal für diesen Film erzählt. Das hat uns auch sehr gefreut, dass es so eine Art, ein Kreis gab, der sich schließen durfte.
In diesen Auseinandersetzungen mit den Menschen, mit denen Sie gearbeitet haben, die dann natürlich solche traumatischen Geschichten erzählen, wieso haben Sie da nochmal diesen Faden gesponnen zurück in die Vergangenheit? Sie hätten ja jetzt genauso gut sagen können, Sie haben diesen sehr lebendigen Austausch mit dem Jetzt und Hier, mit der Gegenwart. Und wir wissen, sind gerade so viele Menschen auf der Flucht wie wahrscheinlich noch niemals zuvor. Wieso sind Sie nicht hier geblieben, sondern wieso haben Sie gesagt, ich erzähle jetzt Geschichten aus der deutschen Vergangenheit?
Ich glaube, weil wir in einem Dialog stehen. Wir haben gemerkt, dass sehr viele Menschen, mit denen wir gesprochen haben, wenig Wissen haben über die Geschichte aus Deutschland oder sehr oberflächliches Wissen, dann haben wir uns unterhalten und versucht, da etwas nahe zu bringen und merkten auch große Neugier. Ich hatte so das innere Bedürfnis, jetzt wieder auf diese Richtung zu gehen und eben von der Flucht aus Deutschland zu erzählen.
Sie haben dann ja keinen Roman gestaltet, sondern Sie haben eine Graphic Novel gestaltet. Das heißt, Sie haben sich ja nicht nur gedanklich mit Ihren drei Heldinnen auseinandergesetzt, sondern auch optisch. Sie haben sie gezeichnet. Haben Sie das Gefühl, dass Sie dadurch Ihnen vielleicht noch ein Stück näher gekommen sind? Weil das ist ja eigentlich eine zweite Ebene.
Das kann schon sein. Ich glaube ja, dass eine Graphic Novel für den Leser manchmal eine Oberflächlichkeit bedeutet oder dass es auf jeden Fall den Ruf hat. Ich bin mir da nicht so sicher, weil es eben wirklich also eine zweite Ebene ist, die nicht kognitiv ist. Wenn ich das so nachvollziehe, wie ich eine Graphic Novel zeichne, dann glaube ich, dass ich die Geschichte 6-mal hintereinander erzähle. Einmal versuche ich sie zu rekapitulieren, indem ich lese und recherchiere. Dann schreibe ich sie auf. Dann versuche ich sie in einer Skizze festzumachen. Dann zeichne ich die Vorskizze und die Hauptskizze daraus, koloriere und dann setze ich die Texte ein. Und so beschäftige ich mich immer wieder und immer wieder mit der Geschichte.
Das heißt, die sind Ihnen wahrscheinlich richtig in Fleisch und Blut übergegangen, dann auch diese Geschichten.
Ich glaube schon, also dass ich wirklich ich versuche ein tieferes Verständnis zu finden. Und es ist etwas anderes, wenn ich ein Gesicht mir angucke und zu lesen versuche, wer ist dieser Mensch in diesem Gesicht? Oder wie sah es in dieser Zeit aus? Wie sah vielleicht ein Zimmer aus? Wie hätte vielleicht Paris 1939 aussehen können? Solche Fragen, die sind ja im Text, im reinen Text, kann man sehr unscharf lassen.
Wie haben Sie das denn jetzt optisch umgesetzt? Also sowas, was mir jetzt zum Beispiel sofort aufgefallen ist, ist, dass Sie unterschiedliche Farbschemata benutzen, je nachdem, ob wir uns gerade in der Gegenwart aufhalten oder in der Vergangenheit. Aber wahrscheinlich haben Sie noch viel mehr getan, das mir eventuell auf den ersten Blick gar nicht so hängen geblieben ist.
Also es ist ja eine relativ komplizierte Struktur mit den 3 Schicksalen. Und da habe ich schon mal entschieden, dass jede der einzelnen Frauen eine andere Farbe kriegt und eine Art monochromes Schema bekommt. Und dann wollte ich in der Gegenwartsebene Farben setzen, ja, damit man wirklich die Zeiten auseinanderhalten kann. Das ist erstmal die erste Hausaufgabe. Wie kann ich diese Zeiten auseinanderhalten?
Also schon auf den ersten Blick. Ne? Man kann das Buch durchblättern und sieht so, okay, Vergangenheit, Gegenwart und kann sich dann auch, wenn man es einmal schon mal durch hat, dann sehr gezielt nochmal picken, okay, wo möchte ich denn jetzt nochmal reinschauen und reinlesen ein bisschen. Was ist denn diese gegenwärtige Rahmenhandlung, die Sie jetzt spinnen um diese Geschichten der 3 Frauen aus der Vergangenheit?
Es geht um 3 junge Menschen hier in Berlin, die alle Flucht- oder Migrationshintergrund haben. Die Geschichte von Helene Nathan wird von Robin nachempfunden und erzählt. Er ist ein junger Kurde aus der Türkei. Seine Mutter war lange im Gefängnis in der Türkei. Die Geschichte von Anna Segers wird nacherzählt und gelesen von Kioma. Sie ist Deutsch-Ghanaesin und mit nigerianischen Wurzeln. Da gibt es auch eine ganz spezielle und sehr schreckliche Vergangenheitsgeschichte, wo die Gruppe der Igbo in Nigeria verfolgt und exiliert wurden. Und die letzte Geschichte von Hannah Arendt wird von einer jungen Israelin nacherzählt. Sie hat deutsche Wurzeln und sucht in Berlin ihre eigene Identität.
Sie bezeichnen ja diese 3 Frauen auch als ihre persönlichen Heldinnen. Wir werden jetzt im Laufe des Gesprächs so nach und nach ergründen, warum Sie diese 3 so betiteln. Aber wir fangen jetzt bei Helene Nathan an, mit der Sie auch Ihr Buch beginnen. Das ist ja eine Frau, von der man sagen muss, sie wurde tatsächlich fast vergessen. Es ist ganz wenig auf den ersten Blick erstmal über sie bekannt und zu finden. Da muss man sich schon profunde Mühe geben, um da ein bisschen mehr aus ihrer Geschichte herauszukratzen. Wie sind Sie überhaupt auf Helene Nathan gestoßen? Das ist echt nicht offensichtlich.
Ja, ich wohne seit fast 20 Jahren in Berlin-Neukölln und die Bücherei in meiner Nähe heißt Helene Nathan Bibliothek. Das macht natürlich neugierig, wer ist diese Frau? Und es gibt eine kleine Tafel, die erzählt, wer sie ist. Außerdem stieß ich, weil ich in diesem Bezirk wohnte, auf ein Buch. 10 Brüder sind wir gewesen, heißt es, im Henschel Verlag herausgekommen, das über das jüdische Berlin oder das jüdische Neukölln erzählt. Und eine der Geschichten ist auch die von Helene Nathan, die da vorkommt. Die Geschichte hat mich dann, als ich sie las, nicht mehr losgelassen. Helene Nathan ist eine wirklich interessante Frau. Sie hat 1926/27 eine Stelle bekommen als Leiterin einer kleinen Stadtteilbibliothek in Neukölln, was damals für Frauen ein Novum war. Es gab keine Frauen in so einer Position. Und sie hat die Bibliothek vollständig neu umgestaltet und auf die Bedürfnisse ihrer Leserschaft umgestellt, und zwar auf Arbeiter und kleine Angestellte, und hat versucht, einen Lesekontext zu finden, der diese Menschen unmittelbar anspricht Und das war auch damals neu, weil eigentlich immer gesagt wurde, dass die Werte des Bildungsbürgertums auf die Lesenden aufgestülpt werden. Und jeder Handwerker muss erstmal Schiller und Goethe gelesen haben. Und sie hat halt gesagt, wir brauchen aber auch Bücher über Maschinenbau.
Also es war der Weg raus aus so einem hochverkopften intellektuellen Anspruch hin zu, hey, alle müssen lesen und dann sollen die Menschen lesen, was sie interessiert, was auch immer das ist. Und wenn es nicht Goethe ist, verzeihen wir das an der Stelle mal. Genau. Sie stellen Helene Nathan, Sie hatten gerade schon erwähnt, sie war wahrscheinlich eine der ersten Leiterin einer Bibliothek in Deutschland überhaupt. Sie stellen sie als sehr hartnäckige Bildungsbürgerin dar, weil sie wirklich dafür kämpfen musste, dahin zu kommen. Wie war denn ihr Bildungsweg?
Also sie ist 1885 geboren in einer Stadt, die heute in Polen liegt. Und für Frauen war es damals nicht unbedingt eine Normalität, dass sie eine höhere Bildung absolvierten. Zuerst fing es relativ konventionell an. Sie muss sehr gut in der Schule gewesen sein und ging dann zu einer höheren Töchterschule. Das war noch akzeptiert. Die meisten Frauen, die in so eine höhere Töchterschule gingen, wollten dann ihren Mann gut unterhalten können oder mussten, wenn sie weniger Geld hatten, zum Einkommen der Familie beitragen, indem sie zum Beispiel Lehrerinnen wurden. Helene Nathan muss auch hier unglaublich begabt und gut gewesen sein und wollte dann in Breslau studieren. Das durfte sie dann auch. Es ist leider nicht in den geschichtlichen Quellen angegeben, wie viele Kämpfe sie da in der Familie austragen musste, um das zu dürfen. Und sie hat auch das Studium beendet in Breslau. Aber der Ton der Zeit war tatsächlich so, dass die Professoren mit unglaublicher Selbstverständlichkeit annahmen, dass Frauen so eine Bildung überhaupt nicht nötig hatten und auch eigentlich nicht fähig dazu waren. Es wurde tatsächlich ständig gesagt, das Gehirn einer Frau ist nun mal kleiner. Wozu sollte sie so viel in ihr Gehirn reinstopfen? Ich kann mir vorstellen, dass es unglaublich einschränkend gewesen sein muss. Sie hat sich da nicht beirren lassen, hat einen sehr guten Abschluss gemacht und ist dann noch in die Schweiz gegangen, um zu habilitieren. Sehr ungewöhnlich für die Zeit, fast nur Russinnen machten das. Da war wahrscheinlich schon ein etwas freierer Geist und meistens im medizinischen Bereich und wissenschaftlichen Bereich. Und die Frauen konnten nichts mit ihrem Abschluss anfangen. Die durften gar nicht lehren oder an die Universität gehen, die durften den einfach nur haben.
Dann ist es ja aber eigentlich auch kein Wunder, dass die Professoren gesagt haben, so, ja, okay, das kann jetzt hier euer Hobby sein, weil ihr, wenn ihr fertig seid mit der Uni, werdet ihr ja ohnehin heiraten, Kinder kriegen und nie wieder ein Buch anfassen.
Ganz genau, so war die herrschende Meinung. Also gelehrt plaudern, das war möglich, aber mehr wahrscheinlich nicht.
Ja, wir leiden heute noch unter unserem kleinen Gehirn. Es ist ein Graus. Was meinen Sie denn, diese Zeit vielleicht in der Schweiz, weil Sie gerade beschrieben haben, dass Sie da sehr, sehr frei war, dass sie was tun konnte, was wirklich außergewöhnlich war. Waren das vielleicht ihre glücklichsten Jahre?
Das kann ich nicht sagen, das weiß ich natürlich nicht. Da gibt es viel zu wenig Quellen. Mhm. Es war auch eine schwere Zeit für sie in der Schweiz, weil ihr Vater starb, während sie dort studierte. Glücklicherweise hat ihr Bruder dann die Kosten der Erziehung weiterhin übernommen. Also es muss eine wirklich tolle Familie gewesen sein, in der sie da hineingeboren war. Und nach diesem Studium, so studierte Literaturwissenschaft, ging sie nach Leipzig an die Zentralbibliothek, die es ja auch immer noch dort gibt, und hat Bibliothekswesen vertiefend gelernt. Die Strukturen waren natürlich ganz anders, nicht digital, sondern händisch. Man musste also katalogisieren auf eine ganz andere Weise lernen als heute. Und sie hatte interessante Themen wie zum Beispiel moderne Geschichte, Zeitthemen und Sozialismus. Und vielleicht sind solche Zeiten noch glücklicher, wenn du das, was du gelernt hast, auch anwenden kannst. Sie wurde auch sehr beachtet und gesehen. Das sind ja die frühen 20er gewesen und hat kleine Lehraufträge bekommen.
Sie sagten gerade, sie wurde sehr gesehen. Das ist, glaube ich, auch was, was Ihnen wichtig war, habe ich jetzt so das Gefühl, das nochmal abzubilden in Ihrer Graphic Novel. Also da wird schon sehr, sehr deutlich, dass man ihr sowohl in Leipzig als dann auch später in Berlin diese Türen aufgemacht hat. Also wo ihre Professoren vielleicht noch ein bisschen gezweifelt haben, haben ihre zukünftigen Chefs sie wirken lassen.
Ja, genau. Also ich glaube schon, dass es nicht anders geht in einer Welt zu wirken, wo die Voraussetzungen für das Wirken gegeben sind. Sonst musst du es ja immer nur für dich und im Geheimen machen. Auch wieder, wenn wir jetzt wieder zu diesem Dialogischen zurückkommen. Jetzt gerade arbeiten wir auch wieder mit Frauen aus Afghanistan. Man muss auch diesen Frauen zeigen, dass es diese Möglichkeiten für ein Wirken und für ein Sichtbarwerden geben kann.
Das heißt, die Geschichte von Helene Nathan ist eine, wo Sie jetzt sagen würden, die eignet sich hervorragend, um sie zum Beispiel heute eben Frauen, die aus Afghanistan geflüchtet sind, wo Frauen ja maximal beschränkt sind in ihren Rechten, um das aufzuzeigen im Sinne von, bei uns ist das auch noch nicht so lange her und schau mal, vor 100 Jahren gab es hier eine Frau, da war das und das ihr Problem. Dafür eignet sie sich.
Ja, das glaube ich auf unbedingt. Ja. Mhm. Ja.
Als Jüdin wurde Helene Nathan 1933 gekündigt nach der Machtübernahme Hitlers. Zu der Zeit war sie dann eben schon in Berlin, hat da eine Bibliothek geleitet. Und ich nehme jetzt an dieser Stelle kurz vorweg, dass in dieser ersten Geschichte, die Sie erzählen in Ihrer Graphic Novel, es keine glückliche Fluchtgeschichte gibt. 1933 wurde sie gekündigt, 1940 hat Helene Nathan sich tatsächlich umgebracht. Wie hat sie diese 7 Jahre dazwischen erlebt? Weil sie hat ja versucht, das Land zu verlassen.
Auch hier ist die Quellenlage wieder natürlich wahnsinnig klein. Mhm. Ich konnte das auch nur wieder projizieren und mir irgendwie ableiten. Aber was ich mir denken kann, ist, dass das Erste, was ihr passiert ist nach dieser ungerechten Zwangskündigung, dass sie vereinzelt wurde und zwar systematisch. Sie war Sozialistin und auch in der SPD. Ihre ganzen Parteigenossen und damals vielleicht auch besten Freunde sind sofort außer Landes gegangen oder untergetaucht. Da ist natürlich eine ganz wichtige Ansprache verloren gegangen. Sie war religiös nicht angebunden, also eine assimilierte Jüdin, sodass sie in der Synagoge wahrscheinlich keine großen Anknüpfungspunkte hatte. Einige hat sie aber doch gefunden und fand temporär eine Arbeit in einer Leihbücherei und Buchhandlung, Kerem hieß die. Da wurden wahrscheinlich hauptsächlich so Judaika verkauft. Das sind die religiösen Bücher und Artefakte, die Menschen, die geflohen sind, erstmal verscherbelt haben. Ja, wer hat das wahrscheinlich noch alles gekauft oder ausgeliehen? Das wird wahrscheinlich so vor sich hingegammelt haben. Und wenn man die systematische Ausgrenzung und Diskriminierung und Entrechtung jüdischer Menschen in Deutschland zu der Zeit nachverfolgt, kann man sich ja vorstellen, wie so ein Leben verlaufen ist. Vom Wegnehmen jeglicher Rechte, immer mehr Rechte werden dir weggenommen, bis zu Terroraktionen wie dieser Pogromnacht, in der alles zerstört wird, wird die Lebensgrundlage einfach weggenommen. Sie war keine wohlhabende Frau und als sie dann nach dieser Pogromnacht 38 versuchte zu fliehen, hatte sie nicht sehr viele Mittel an der Hand. Sie schaffte es, eine Möglichkeit mit einem Kindertransport nach England zu bekommen, aber dann brach am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg aus. So war es für sie als Deutsche nicht mehr möglich, nach England zu kommen.
Und das war eigentlich ihre einzige Chance, die sie gehabt hatte.
Genau, das war ihre einzige Chance.
1939, sagten Sie, dieser missglückte Fluchtversuch, 1940, ihr Suizid. Die Stadtbibliothek in Berlin-Neukölln ist nach ihr benannt. Wenn wir jetzt mal annehmen, sie hätte fliehen können, sie hätte den Zweiten Weltkrieg überlebt, sie hätte noch ein paar Jahrzehnte gewirkt im Nachkriegsdeutschland. Was meinen Sie, was hätte so eine Frau noch erreichen können?
Hätte, aber wenn man sich das Nachkriegsdeutschland anguckt, es ging ja unglaublich zurück in der Zeit mit allem, was Liberalisierung oder auch Frauenrechte anging. Es waren ja eigentlich alles Männer, die hier gewirkt haben, fast alles. Da möchte ich einen Bogen schlagen zu einer anderen Heldin dieses Comics. Ich glaube, dass eine Frau wie Hannah Arendt nie die Karriere gemacht hätte, die sie dann gemacht hat, wäre sie nicht geflohen gewesen. Mhm. Sie hätte in Europa, nicht mal in Frankreich, die Chancen gehabt, die sie in Amerika hatte. Die Gesellschaft hier in Europa war einfach viel rigider und hat viel weniger Öffnung gehabt für Frauen. Ich fürchte, hätte sie überlebt, hätte sie höchstens vielleicht eben diese Stadtteilbibliothek weiterleiten können, aber nicht wahnsinnig viel Wirkung gehabt.
Wollen wir gleich mal den Sprung machen zu Hannah Arendt und mal gucken, was sie getan hat. Also Hannah Arendt, Publizistin, Philosophin, war ebenfalls Jüdin. Und was ich bei ihr so interessant finde, sie hat schon ganz, ganz, ganz früh gewarnt vor dem Nazi-Regime. Also tatsächlich zu einer Zeit, als viele andere noch dachten, irgendwie wird man sich da schon arrangieren können und dann sind die jetzt ein paar Jahre an der Macht und dann wählt man die wieder ab. Zu dem Zeitpunkt hat Hannah Arendt schon gesagt, Achtung, hochgefährlich. Wieso hat sie diese Gefahr so früh erkannt?
Also sie gehörte zu einer Gruppe meist jüdischer, extrem wacher, extrem gebildeter, extrem fortschrittlicher Intellektueller. Die haben sich genau angeguckt, wie ihr Land so gerade war. Sie war auch in dieser Zeit noch relativ kommunistisch bewegt, ohne wirklich in einer Partei zu sein. Und alle, die eben so drauf waren, die haben das gesehen. Also darum kann man, wenn man das sich anschaut, die Sozialisten sind sofort weggegangen, die Kommunisten sind sofort weggegangen, sie waren auch alle die Ersten, die verfolgt worden sind. Wenn du merkst, dass deine ganzen Freunde in den ersten Tagen der Machtübernahme im Gefängnis landen oder erschlagen werden auf der Straße, dann weißt du ganz genau, was da los ist.
Sie ist dann auch tatsächlich 1933 schon ins Exil gegangen. Wir erinnern uns, 7 Jahre bevor Helene Nathan den Suizid begehen musste, weil sie in einer völlig ausweglosen Situation gelandet war. Hannah Arendt ist 1933 erst nach Frankreich, dann in die USA geflüchtet. Und wie hat sie diese Fluchten denn erlebt?
Sehr, sehr unterschiedlich. Das Pariser Exil war ja ein Exil, das sie mit wahnsinnig vielen anderen Menschen teilte. Die Stadt Paris platzte aus allen Nähten. Sie könnte in dieser Zeit auch Anna Segers, über die wir vielleicht später eben noch sprechen, begegnet sein. Die Menschen frequentierten vielleicht sogar dieselben Cafés. Es gab sehr viele deutsche Auswanderer in der Stadt. Sie hatte auch hier das Glück eines reichen intellektuellen Austauschs, war zum Beispiel befreundet mit Walter Benjamin, bei dem sie ein- und ausging. Und hier lernte sie ihren zukünftigen Mann und Lebenspartner bis zum Ende, Heinrich Blücher, kennen. Also war das vielleicht eine sehr glückliche Zeit. Sie heirateten auch in Paris. Dann aber mit Einmarsch der deutschen Armee in Paris wurde sie als feindliche Ausländerin von den Franzosen interniert und kam in ein Lager, Gour, zusammen mit anderen auch Freunden und Bekannten. Da ging es ihr unglaublich schlecht und sie hatte einen Moment, in dem sie wirklich nicht mehr wusste, wie weiter, und sie hat an Selbstmord gedacht. Also muss sie wahrscheinlich geglaubt haben, wie fast die ganze Welt, diese Nazis überrumpeln Land nach Land nach Land. Mhm. Sie werden einfach nur noch einen Siegeszug über die ganze Welt antreten. Dann hat sie aber nachgedacht, und da sie Philosophin ist, hat sie sehr viel nachgedacht und ist zu dem Schluss gekommen, dass sich umbringen bringt überhaupt nichts. Sie muss einen Widerstand setzen und hat sich und allen Freundinnen gesagt, macht euch schön, schminkt euch, zeigt euch immer eurem besten Licht, pflegt euch und lebt das Leben hier in dem Lager. In den Wirren, die zu der Zeit herrschten, gab es einen Moment, da das Lager unbewacht war und sie konnte mit Freundinnen zusammen ausbüchsen, fliehen, hat die Weitsicht gehabt, dass es sicherer sei, alleine durch die Landschaft zu wandern, und hat sich von den Freundinnen getrennt und ist in Richtung Süden zum unbesetzten Teil Frankreichs gelaufen. Und da ist ihr in einem kleinen Dorf ausgerechnet Heinrich Blücher, ihr Mann, begegnet. Was für ein wunderbarer Zufall.
So unglaublicher Zufall ja eigentlich, ja. Oder? Also gut, ich kann jetzt mitrechnen.
Ja, unglaublich. Und zusammen konnten sie eben dann nach Marseille gehen, wo sie auch wieder das Schicksal mit unglaublich vielen Menschen, auch Anna Segers, teilten und warteten auf ein Visum, das ihnen die Möglichkeit gibt, auszureisen. Sie hatten Glück und bekamen ein Schiff, das sie nach New York brachte. Wahrscheinlich in so einer Zeit versucht man nur einem Ziel zu folgen und versucht erstmal rauszukommen. Das hören wir auch immer bei den Fluchtgeschichten der Menschen heute. Während du auf diesem Weg bist, versuchst du dieses Ziel zu erlangen. Dann in New York, nachdem sie sich sehr schnell integriert hat, sie hat sehr schnell die Sprache gesprochen, sie hat immer Arbeiten gefunden, die sie in Zusammenhänge gebracht haben, oft im jüdischen Zusammenhang. In New York hat sie dann 42 von massenweisen Erschießungen in den Lagern in Deutschland gelesen. Und da wurde ihr und Blücher klar, dass das Systematik hat. Das muss wieder ein Punkt gewesen sein, in dem die Welt, so wie sie sie gesehen hat, nicht mehr sein konnte.
Das Jahr 1942, das behalten wir uns mal kurz im Hinterkopf. Das spielt nämlich, wenn wir gleich über Anna Seghers sprechen, tatsächlich noch eine Rolle. Ein Jahr nach diesem Schicksalsjahr, in dem Hannah Arendt und ihr Mann festgestellt haben, was in Deutschland mit welcher Systematik passiert, hat sie einen Essay veröffentlicht, der heißt Wir Flüchtlinge. Der ist lange Zeit eigentlich ignoriert worden und heute zeigt er eine große Sprengkraft, wenn man diesen Essay heute liest, weil sie anzweifelt, dass ein Staat überhaupt Schutz bieten kann. Also nach diesem eigenen Erleben der Flucht und was sie gerade geschildert hatten, dem dann der Erkenntnis 1942, was da in Nazi-Deutschland passiert, hat Hannah Arendt bezweifelt, dass Staaten überhaupt noch in der Lage sind, auch Flüchtlingsprobleme, Fluchtprobleme zu bewältigen, weil die Nationalsozialisten die Idee von einem schützenden Nationalstaat unmöglich gemacht haben. Haben Sie sich bei Ihrer Arbeit mit dem Gedanken mal auseinandergesetzt?
Ja, aber hätte etwas gesprengt. Ich habe mich dann mehr auf den Aspekt konzentriert. Hannah Arendt sagte auch, die jüdischen Flüchtlinge waren ihrer Identität als Staatsbürger beraubt worden. Nazi-Deutschland hatte ihnen ja die Staatsbürgerschaft genommen. So waren sie in der Welt Staatenlose und gingen als Staatenlose durch diese vielen Länder. Dieses Wegnehmen jeder Ordnung, jeder Staatszugehörigkeit, das ist eigentlich die Katastrophe. Natürlich bist du dann in einem aufgelösten Zustand, der dann mit der Ordnung von Staaten nicht mehr vereinbar ist. Das ist ja, was sie gemeint hat. Wenn etwas aufgelöst ist, wie soll es denn dann noch bestehen in der Ordnung, die weltweit gesetzt ist? Sie hat aber nicht gefordert, dass man jetzt Staaten auflöst, keineswegs. Sie hat sich immer für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie eingesetzt und hat auch die amerikanische Staatsbürgerschaft beantragt. Es hat aber 10 Jahre gedauert, bis ihr diese überhaupt gewährt wurde. Was daran liegt, dass Heinrich Blücher lange Kommunist gewesen ist.
Hannah Arendt hat kein wirkliches Alterswerk hinterlassen in dem Sinne, aber sie war bis zu ihrem Tod Mitte der 70er Jahre eine politische Denkerin, auch eine sehr couragierte Frau, sehr, sehr meinungsstark, die immer wieder Gedanken auf die Welt losgelassen hat, die was entfesseln konnten. Was war denn für Sie jetzt Ihre spannendste Theorie oder Ihr stärkster Gedanke, den sie irgendwann mal geäußert hat?
Oh, das ist wirklich schwierig, weil ich viel bei ihr interessant finde. Aber ich finde es unglaublich beeindruckend, dass sie sich während und nach dem Krieg damit auseinandergesetzt hat, als Mensch ihrer Zeit. Wie kommt es denn, dass ein System totalitär ist und wie funktioniert das? Was macht es mit den Menschen in diesem System? Diese Hinwendung zu den Menschen finde ich schon mal gut, dass sie guckt, was passiert dann mit einem menschlichen Wesen? Und sie sagt, die Menschen werden durch das System vereinzelt und so aus ihrer Gemeinschaftlichkeit geworfen, was sie dann schwach macht. Und im Umkehrschluss ist das meiner Meinung nach ihre wichtigste These, dass sie sagt, Menschen müssen zusammenwirken und in einen Austausch treten, um überhaupt wirksam zu sein. Sie nennt das Handeln. Überall da, wo Menschen zusammenkommen, passieren Wunder, sagte sie einmal. Das ist nicht metaphysisch zu sehen, sondern das bedeutet, dass Menschen, die zusammenkommen, miteinander sprechen, miteinander einen Plan aushecken, wie man etwas machen könnte, vielleicht ein Buch oder eine Demonstration oder vielleicht auch nur einen Leseabend oder sowas planen, dass sie da handeln und auch politisch wirken.
Und sie hat das ja tatsächlich gespürt, dass es so ist, bei ihrer immer wieder glücklichen Flucht, also wo sie immer wieder ja im Austausch mit anderen Menschen einen Schritt weitergekommen ist.
Ja. Ja, genau. Also sie hat das sehr gut erkannt, dass es nicht bringt, sich auf den Elfenbeinturm zu setzen und von der Höhe auf die Menschen zu schauen, sondern sie hat immer auf Augenhöhe Philosophie betrieben. Das war ja ganz wichtig.
Dann kommen wir damit doch zur dritten Protagonistin, der Schriftstellerin Anna Seghers, bei der es auch tatsächlich um Kontakte ganz, ganz oft ging, wenn man sich anschaut, warum ihre Fluchtgeschichte gut und glücklich verlaufen ist. Ich würde aber gerne erstmal nochmal zurück zum Bildungshintergrund tatsächlich von Anna Segers, weil wir hatten ja ganz zu Beginn drüber gesprochen über Helene Nathan, die Bibliothekarin, wie schwierig es für sie überhaupt gewesen ist, Bibliothekarin zu werden oder beziehungsweise gegen wie viele gesellschaftliche Normen sie da erstmal angehen musste. Anna Segers ist 15 Jahre später geboren als Helene Nathan. Aber wieso war es denn für sie immer noch schwierig, Schriftstellerin zu werden?
Wenn man ihre Biografie liest, wird die junge Nettie Reiling, als diese wurde sie nämlich geboren, eine sehr ansprechende und wohl auch sehr beseelte junge Frau. Aber sie wollte eben Schriftstellerin werden und dafür war ihre Zeit wohl noch nicht ganz bereit. Sie lebte in den 1920ern, hat zwar Frauen schon gesehen, aber Frauen waren noch nicht unbedingt als intellektuell oder professionell wirkende akzeptiert. Und sie wollte schreiben und hat wohl auch kleine Geschichten geschrieben und hat aus irgendeinem Grund gemerkt, dass wenn sie als Nettie Reiling schreibt, da nicht viel rumkommen wird. Vielleicht wird es immer eine Hobby-Ecke bleiben. So hat sie dann einen Trick angewendet und sie hat im expressionistischen Stil zwei sehr lange Kurzgeschichten geschrieben, die sie für einen großen Preis, den Kleistpreis, eingereicht hatte. Und sie hat sie auch in der Frankfurter Rundschau veröffentlicht. Und sie hat als Segers veröffentlicht, unter einem Pseudonym ohne Vornamen.
Also, dass es neutral war. Also, sie hat nicht vorgegeben, Mann zu sein. Sie hat einfach die Information des Geschlechts komplett verschwiegen mit Segers.
Ganz genau, ja. Dann hat sie diesen Kleistpreis gewonnen, 1924. Und die Literaturwelt ist ausgeflippt. Wer ist denn dieser Segers? Und es gibt auch eine Zeichnung, wo sich jemand vorstellt, wie der ausgesehen haben könnte. So ein gnetziger Typ mit langen, schmalen Gliedern irgendwie. Und dann ist sie mit der Überraschung rausgekommen, dass sie eine Frau ist und hat sich fortan Anna Segers genannt. Das heißt, sie hat ihren alten Namen Nettie Reiling abgelegt. Sie hatte sie schon vorher abgelegt, indem sie ihren lebenslangen Mann Laszlo Radvani heiratete und wurde von Nettie Reiling Nettie Radvani. Aber als Schreibende war sie dann immer Anna Segers. Also eine interessante Versteckerei hinter unglaublich vielen verschiedenen Namen und Pseudonymen.
Ich glaube, eine große Gemeinsamkeit, wir hatten es eben schon angedeutet, zwischen Anna Segers und Hannah Arendt, wenn wir jetzt nochmal aufs Jahr 1930 gucken, auf die Machtübernahme von Hitler. Zu der Zeit war auch Anna Segers schon eine einflussreiche Schriftstellerin. Die Kleistpreisgeschichte war schon ein paar Jahre her. Sie hatte auch danach erfolgreich veröffentlicht. Sie hatte Kontakte und sie konnte fliehen, verhältnismäßig einfach, erst nach Paris, dann nach Mexiko. Wie ist es ihr denn gegangen im Exil?
In Paris war sie bettelarm. Sie wohnte in einem Vorort mit ihrer Familie. Sie hatte zwei Kinder im Teenageralter. Oder der Junge war noch ein bisschen kleiner. Also zwei relativ junge Kinder. Sie hat immer versucht, dass ihre Kinder auf gute Schulen gehen und diese Bildung mitbekommen, weil sie sagte, ihr sollt keine internationalen Vagabunden werden. Und sie hat große Teile ihrer Zeit damit verbracht, wenn sie nicht geschrieben hat, Bettelbriefe zu verfassen. Sie hat an die Freunde, die überall in der Welt verstreut waren, vor allen Dingen die in Amerika, versucht, irgendwie an Geld zu kommen. Sie wollte einen Vorschuss für eine Veröffentlichung oder sie bat einfach so um Geld oder sonst die Möglichkeiten. Es fehlte einfach an allem. Das muss ein sehr schwieriges Leben gewesen sein. Sie hat sich trotzdem schon an das Schreiben ihres wohl berühmtesten Romans »Das siebte Kreuz« gemacht und ein Deutschland beschrieben, das sie ja eigentlich nur vor 33 kannte. Dann passierte ihr ziemlich ähnlich wie Hannah Arendt, dass die Deutschen Paris überfielen und alle fliehen mussten, vor allen Dingen die, die mit den Nazis nicht wirklich zusammenleben wollten oder konnten. Und die Familie floh überstürzt aus Paris. Laszlo Radvani wurde als feindlicher Ausländer in ein Lager auch gebracht. Also er war schon inhaftiert. Und über Umwegen und auch wieder über Kontakte schaffte es die Familie, sehr abenteuerlich und teilweise getrennt voneinander, ins unbesetzte Frankreich zu kommen und dann nach Marseille. Und sie warteten auf ein Visum. Und sie muss wie eine Verzweifelte von Amt zu Amt und Botschaft zu Botschaft gerannt sein. Und es muss voll gewesen sein, voller Menschen und voller verzweifelter Menschen. Wenn man verstehen möchte, wie das ungefähr gewesen sein muss, empfiehlt es sich, den Roman Transit von ihr zu lesen. Da beschreibt sie mit einer unglaublichen Frische und Wut und manchmal auch Schnodderigkeit und großer Lust auch am Menschen beobachten, wie diese Zustände in Marseille gewesen sind. Sie hatte Glück und sie schafften es dann, mit einem Schiff unmittelbar aus Marseille nach Übersee zu kommen, bis sie dann nach Mexiko kamen.
Wie ging es denn der Familie, die dann jetzt endlich inklusive Laszlo nach all diesen Wirren in Mexiko angekommen ist? Wie geht's dir da?
Ich glaube, dass es ihnen gut ging, dass sie es äußerlich sehr gut hatten. Sie konnten eine Wohnung beziehen, sie konnten sich mit vielen anderen Exilanten austauschen. Anna Segers war Mitbegründerin des Heinrich-Heine-Clubs, eines Zusammentreffens deutscher exilierter Intellektueller, die über Literatur sprachen. Es wurde ein Verlag gegründet, der deutsche Literatur herausbrachte. Das wurde auch gefördert. Ich glaube, dass das eine sehr gute Zeit war. Und Anna Segers schrieb auch über Mexiko, dass dieses Land sehr gut und sehr reich ist, ihr auch sehr viel gibt. Aber sie glaubt, dass sie nie darüber schreiben werde. Vielleicht, weil sie sich endlich mal entspannen konnte. Gleichzeitig passierte etwas sehr Schönes für sie, eine sehr schöne Wendung für ihr Leben. Und zwar wurde der Roman Das siebte Kreuz in den USA auf Englisch veröffentlicht, bevor er auf Deutsch veröffentlicht wurde. Er kam auch als Comicbeilage in einer Zeitung heraus und er wurde vor allen Dingen mit Spencer Tracy in der Hauptrolle verfilmt. Und das brachte ihr ziemlich schnell Ruhm ein und mit dem Ruhm auch viel Geld. Sie war plötzlich eine wohlhabende Frau. Das muss eine sehr schöne Erleichterung gewesen sein.
Für die Frau, die so lange Bettelbriefe schreiben musste. Ich glaube, dieser Zeitkorridor ist tatsächlich extrem spannend an dieser Stelle, weil wenn wir jetzt noch mal kurz auf Das siebte Kreuz schauen, ihr bekanntestes Buch, Transit, glaube ich, weltweit betrachtet sogar das erfolgreichste, aber hier bei uns in Deutschland ist Das siebte Kreuz Schullektüre. Also ich habe es zum ersten Mal in der Schule gelesen, Sie auch?
Nein. Leider nicht.
Bei Ihnen ein bisschen spät. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, worum es geht. Das Buch beginnt 1937 und da bricht Georg Heißle mit 6 Mitgefangenen aus dem Konzentrationslager Westhofen bei Worms aus. Der Kommandant von diesem Konzentrationslager befiehlt, dass die Entflohenen innerhalb von 7 Tagen zurückgebracht werden müssen. Er lässt dann 7 Bäume fällen und jenen Querbalken anbringen, sodass eben 7 Kreuze entstehen. 6 Kreuze werden im Laufe einer Woche wieder gefüllt. Aber der 7., Georg Heißle, kann tatsächlich fliehen und dieses 7. Kreuz bleibt frei und Georg Heißle gelingt die Flucht in Richtung der Niederlande. Was mir da lange gar nicht so bewusst war, das ist ja eine Geschichte, die sehr, sehr klar schildert, was in diesem Deutschland passiert ist. 1942, Sie hatten es gerade erwähnt, also noch während des laufenden Zweiten Weltkriegs, wurde in den USA Das siebte Kreuz veröffentlicht. Schon ein paar Jahre früher, 1939, hat eine russische Zeitung Auszüge von Das siebte Kreuz in einer Serie abgedruckt. Wie war denn die Wirkung dieser Geschichte auf der internationalen, weil in Deutschland war sie natürlich noch lange nicht veröffentlicht. Können Sie die schildern?
Das Buch wurde Soldaten, US-Soldaten, die in den Krieg zogen, mit ins Gepäck gegeben. Es war sozusagen eine Art Pflichtlektüre, um zu beschreiben, zu welchen Gräueln die Nationalsozialisten fähig sind. Der größte Teil des Buches besteht in einer Schilderung, in einer wahnsinnig detaillierten Schilderung der Menschen in dem Land, in diesem Land Deutschland, das ja den Soldaten in den USA oder allen Menschen auch fremd waren. Und was ich ganz wichtig finde, ich glaube, das ist den Menschen damals auch aufgefallen, in dem Buch werden die Handelnden in Menschen und Unmenschen geteilt. Also Menschen, die ihre Menschlichkeit behalten haben und diesem Fliehenden geholfen haben und Menschen, die ihm im Weg standen oder ihn verfolgten. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Wirkung dieses Buches war, oder ich hoffe es wenigstens. Das Buch gibt den Lesenden immer die Möglichkeit, macht nicht alle Deutschen gleich, macht nicht alle Feinde gleich, sondern sieht, wer sich wie verhält. Es geht immer darum, welche Entscheidungen du triffst, nicht wo du hingeboren bist, sondern welche Entscheidungen du innerhalb einer bestimmten Situation triffst. Das hoffe ich, ist eine Wirkung dieses Buches.
Anna Seghers hatte eine glückliche Zeit in Mexiko, haben Sie gerade gesagt. 1947 ist sie zurückgegangen nach Ost-Berlin und da blieb sie auch bis zu ihrem Tod in den 80ern. Blieb sie diese starke Stimme, die sie zu dem Zeitpunkt war?
Eine glückliche Zeit in Mexiko muss ich ein bisschen relativieren. Es geschah nämlich etwas in Mexiko, was ganz wichtig ist. Und zwar auch 1942 erfuhr sie, dass ihre Mutter und die Schwester ihres Mannes in ein Lager im Osten Polens gebracht worden sind. Und es war ihr schon ganz klar, dass es in diesem Lager nicht um Arbeit, Wohlergehen oder sonst irgendwas geht, sondern nur in Richtung Tod geht. Diese Nachricht hat sie vollständig aus dem Gleichgewicht gebracht und kurz nachdem sie diese Nachricht las, hatte sie einen schweren Autounfall. Dieser Unfall bewirkte, dass sie lange Zeit das Sprechvermögen verloren hatte und mühsam erst wieder sprechen lernen musste. Zur Rekonvaleszenz hat sie sich in die Wüste zurückgezogen und geschrieben. Und sie schrieb die persönlichste Geschichte, die sie je geschrieben hat, Der Ausflug der toten Mädchen. Und hier macht sie etwas vor Ende des Krieges, was eben meiner Meinung nach auch bei Hannah Arendt vor Ende des Krieges einsetzte, und zwar die bewusste, jetzt sage ich mal, das ist dieses verschreckliche Wort, kreative Auseinandersetzung, oder ich finde es wichtiger, vielleicht besser zu sagen, die bewusste und eigenständige, mit eigenen Mitteln gesetzte Auseinandersetzung mit diesem Unaussprechlichen, was in der Nazizeit passiert ist, also der Entrechtung von Menschen und auch der systematischen Tötung von Menschen. Ich habe das Gefühl, dass das schon bewusster gewesen ist in der Zeit, als wir uns heute manchmal einreden. In dieser Geschichte Ausflug der toten Mädchen geht es um eine Rückerinnerung an einen Ausflug, den Seghers mit ihrer eigenen Schulklasse gemacht hat auf dem Main. Sie sieht ihre vielen Freundinnen und beschreibt, wie sie in diesen 20er Jahren mit denen zusammen gewesen ist und wie die waren und sich miteinander verhielten und projiziert die Schicksale von, ich glaube, 6 oder so dieser Mädchen in die Nazizeit herein. Einige waren Opfer und einige waren Täterinnen. Und sie schildert auch, was nach dem Naziregime oder am Ende des Naziregimes mit diesen Mädchen passiert ist. Aber viele sind umgekommen. Ich glaube, sogar die meisten sind umgekommen.
Sie hat sich in Mexiko selbst geheilt, was ja jetzt nach einem fast schon ein bisschen spirituellen Vorgang klingt, im Sinne von, sie ist alleine in die Wüste, sie hat all ihre Energie gesammelt, sie hat aus sich heraus es geschafft, über diese Erfahrung hinwegzukommen, diese Geschichte zu schreiben und danach zurückzugehen nach Berlin. Also sie hat, auch das muss man sich ja mal überlegen, wenn man solche Gräuel erfahren hat, geht man an diesen Ort zurück. Sie hat gesagt ja und ist zurück nach Ost-Berlin und blieb da bis zu ihrem Tod.
Ja. Also das war natürlich, Brecht hat es ja auch zum Beispiel gemacht, mit denen sie auch bekannt war. Sie war Kommunistin, überzeugte Kommunistin, und sie hat sich gesagt, ein Schriftsteller kann nicht in einem Land schreiben, das nicht seine Sprache spricht. Also es war für sie als professionelle Frau nicht möglich, woanders zu bleiben. Sie ist dann nach West-Berlin zuerst gegangen und hat wahrscheinlich geschaut, wie sich das so anfühlt. Sie hat es gehasst, es war schrecklich. Sie fand Deutschland fürchterlich, sie fand es kalt, sie fand es abweisend, sie fand die Menschen versteinert, verknöchert und auch in ihren alten Ideologien beharrend. Sie hat sich dann entschieden, in die neu entstehende Ostzone und dann DDR zu gehen, die ja erst 49 gegründet wurde. Sie stieg da sehr schnell auf. Sie wurde in den neu gegründeten Schriftstellerverband als Präsidentin gewählt. Also sie hatte eine sehr starke Stimme in dieser neu entstehenden DDR. ihr Mann Laszlo, der in Südamerika geblieben war, weil er dort lehren konnte, schrieb sie jedoch von der Kälte dieser Menschen und von der Trostlosigkeit, wahrscheinlich auch geistigen Trostlosigkeit, mit der sie umgeben war. Sie erlebte Sachen, dass sie ihre Werke vorstellte vor Menschen und eben von Gräueln der Lager berichtete, obwohl sie keins besucht hatte, aber sie hatte es ja schon antizipiert mit das siebte Kreuz. Und irgendwelche Veranstalter sagten, jetzt gehen wir aber zu einem heiteren Teil über und Klaviermusik spielen ließen. Sie muss also erlebt haben, dass viele Menschen gar kein Interesse an einer Aufarbeitung hatten, sondern nur ein Weiter im Kopf hatten. Sie kannte in der DDR wieder die interessanten Leute, war vernetzt sehr gut. Alle, die wir heute noch interessant finden, waren ihr bekannt. Und da, weil es ein nicht demokratisches System war, beginnen auch schon die Inkonsistenzen oder das, was heute diskursiv und auch schon damals diskursiv betrachtet wird. Immer wieder kamen ihre Freunde auch in Schwierigkeiten mit dem System und wurden verfolgt. Es heißt, sie hätte helfen wollen und intervenieren. Sie war ja bis in die höchsten Kreise vernetzt, kannte Walter Ulbricht, war Beraterin, aber häufig konnte sie nicht helfen. Freundschaften zerbrachen, Menschen, die sie gut kannte, kamen ins Zuchthaus oder wurden exiliert und ausgewiesen. Ja, kann man da noch von einer starken Stimme reden? Das ist eine sehr gute Frage. Das, was sie in dieser Zeit schrieb in der DDR, ist für mich persönlich nicht so interessant, die meisten Sachen. Sie schrieb über so heldenhafte Arbeiter, ging immer noch sehr gut recherchieren und guckte, wie es wirklich in einer Glühbirnenfabrik zugeht. Manchmal traf sie noch ganz wunderbare Töne und auch manchmal auch sehr ehrliche und wütende Töne, wenn sie über Verfolgung von Nationalsozialisten, von alten Nationalsozialisten schrieb oder auch Frauenschicksale konnte sie sehr gut fassen. Das Schönste aus der Literatur der DDR-Zeit, finde ich, sind ihre kurzen Geschichten. Sie schrieb dann später Märchen und Mythen, die sie hauptsächlich für ihre Kinder schrieb. Und außerdem schrieb sie dann Geschichten über Mexiko. Und hier schildert sie Farben und Gerüche und ein sinnliches Leben, das sie vielleicht in den 40ern gelebt hatte.
Helene Nathan, Hannah Arendt, Anna Segers. Wir haben jetzt drei Geschichten von Ihnen gehört, die allesamt Heldenhaftes haben. Aber wenn ich Sie jetzt ganz persönlich frage, warum war es Ihnen denn wichtig, diese drei Geschichten zu erzählen, beziehungsweise warum sind das denn auch so ein bisschen Ihre persönlichen Heldinnen? Welche Facette ist es denn?
Welche Facette für jede einzelne? Also erstmal diese Dreier. Gliederung dieser drei Frauen ergab sich im Schreiben. Als erstes stand Helene Nathan auf meiner Liste, weil sie die Unbekannteste ist und es mir wichtig war, es gibt schon sehr gute Texte über sie, aber die sich nur an ein bestimmtes Publikum richten. Ich wollte sie ein bisschen bekannter machen. Anna Segers scheint mir gerade in ideologischer, so ein bisschen durch ideologisch geprägt abzutauchen und was ich schade finde, eben gerade wegen ihrer luziden Bücher, vor allem Transit. Und Hannah Arendt ist ja wahnsinnig bekannt. Sie ist mir einfach persönlich sehr wichtig. Sie kamen dann in der Konstruktion so zusammen. Alle sind Intellektuelle. Für alle ist das Buch, das geschriebene Wort sehr wichtig. Und alle haben in ihrer Zeit immer eine sehr eigene Stimme versucht aufrechtzuerhalten, ihre eigene, was sie dann zu anders Schreibenden, anders Denkenden machte. Und persönliche Heldinnen sind sie gerade deshalb, weil sie wirklich darum gerungen haben, das eigene zu finden.
Nachdem sie sich jetzt in diese Biografien hineingefräst haben und das ja auch so künstlerisch, wir hatten eingangs drüber gesprochen, durch sie einmal hindurchgelaufen ist, dadurch, dass sie es geschrieben haben, gezeichnet haben, sich sowohl optisch als auch intellektuell damit auseinandergesetzt haben. Wie ist es, wenn Sie jetzt heute mit Geflüchteten arbeiten? Erzählen Sie diese Geschichten? Und wenn ja, was ist denn die Reaktion?
Erzähle nicht unbedingt, aber wir geben die Graphic Novel weiter. Wir, das sind mein Mann Chaim Peretz und ich, wir arbeiten zusammen in den meisten Projekten. Jetzt gerade arbeiten wir auch wieder mit Geflüchteten und arbeiten sehr intensiv die Fluchtgeschichten auf. Sie sollen auch in einer neuen Graphic Novel münden. All den Protagonistinnen haben wir die Graphic Novel gegeben. Und ein junges Mädchen gab mir das indirekt und unwissentlich das schönste Kompliment, das ich je bekommen habe. Sie ist eine junge Syrerin, 17 Jahre alt. Und ich fragte sie bei einem Gespräch, liest du denn deutsche Bücher? Und sie sagte, nein, doch eins. Und welches ist es? Ach, ich weiß den Titel nicht, bring mal her. Dann brachte sie das Buch und es waren die Andersdenkerinnen.
Super, oder?
Ja, da war ich wirklich sehr glücklich.
Aber da haben sie gesagt, das ist mein Buch, danke.
Das habe ich dann gesagt. Und es war ihr gar nicht so klar gewesen, dass es von mir gewesen ist. Ja.
Ja, umso schöner dann, dass sie es tatsächlich unbedarft gesagt hat. Wenn Sie diese drei Frauen jetzt vor sich am Tisch sitzen hätten, wenn wir die drei noch um uns haben könnten, was würden Sie den dreien gerne sagen?
Das ist sehr schwer, weil ich so viel Hochachtung vor Ihnen habe. Ich würde sagen, ich bewundere euch alle sehr. Ich danke euch für das, was ihr uns gegeben habt durch euer Wirken und euer Schreiben. Und ich hoffe, dass ich als eine nach euch kommende Schreibende und Zeichnende euch ein bisschen gerecht geworden bin.
Die Zeichnerin und Filmemacherin Anna Farocki. Wo kann ich mich denn informieren, wenn ich also auf dem Laufenden bleiben möchte über ihre Projekte, insbesondere die Graphic Novel, die kommende, die Sie gerade angesprochen haben?
Es ist immer gut, auf die Webseite des Bebra Verlags zu schauen, bei dem die Andersdenkerinnen auch herausgekommen sind. Hier wird die Graphic Novel Flucht im Herbst 2023 herauskommen. Auch haben wir, mein Mann und ich, eine Website www.farockiperez.com.
Und die Andersdenkerinnen, die finden Sie auch bei den Zentralen für politische Bildung, also bei der Hessischen und bei allen anderen auch, richtig?
Ja,
genau. Kann man immer noch mal gucken. Anna Farocki, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch und dass Sie uns noch mal jetzt so intensiv eine Stunde mitgenommen haben in die Lebensgeschichten dieser drei besonderen Frauen. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank Ihnen.
Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.